SRF 2 Kultur.
Hohler, Franz Hohler. Schriftsteller, Kabarettist, Liedermacher, einer der ganz Großen. Der an seinem 70. heute natürlich auch groß gefeiert wird. Auch hier auf SRF 2 Kultur den ganzen Tag mit großen Sendungen und kleinen Geburtstagsgrüßen. Die haben wir von Freunden und Weggefährten Franz Hohlers eingeholt. Und da darf diese Dame nicht fehlen. Gardi Hutter. Schweizer Clownin, eines der bekannten Gesichter der Schweizer Kleinkunstszene. Voilà, ihr Geburtstagsgruß zu Franz Hohlers 70.
Franz, Hohler Franz, ich gratuliere, 70, was, 70? Ich glaub's nicht, du kommst mir immer vor wie ein junger Hund. Also versteh mich richtig, du bist neugierig, du bist offen, du musst noch überall rumschnüffeln, du bist verspielt, du hast keine vorgefasste Meinung, du lässt dich immer noch überraschen. Und weisst, dein Werk, dein Lebenswerk, da steht man einfach mit Ehrfurcht davor. Aber was mich eben auch noch so beeindruckt an dir, du bist so ein liebenswerter Mensch, ein Herzensguter. Da passt das schöne alte Wort, ein Fürsorglicher. Das rührt mich. Willst du ein Beispiel? Wenn wir wandern, dann nimmst du nicht nur ein Superpfändchen mit einer Tablette zum Anzünden. Du hast auch den Bouillonwürfel dabei und die Flädchen hast auch dabei. Und das wäre ja für mich schon lange, da kann ich schon aber wie ein Käse. Aber nein, du hast auch noch ein Büchlein dabei mit einem geschnittenen, frischen Schnittlauch. Ach, Franz, Gardi gratuliert dir ganz herzlich zu deinem 70. und wünscht dir einen schönen Tag und einen schönen Neuanfang für die nächsten 30 Jahre. Ciao.
Kindheitserinnerungen, die haben es so an sich, dass sie unauslöschlich sind. Eine besonders lustige, die verbinden viele vielleicht hiermit.
Grüezi miteinander. Tut ihr auch von Zeit zu Zeit das Zimmer aufräumen? Was, nein? René, hast du das gehört? Ich räume das Zimmer nicht auf. Übrigens, ich bin der Franz und das ist der René, der sagt nichts.
Ich sage nichts.
Aber wenn... Hast du jetzt gleich etwas gesagt? Also, aber wenn dir das Zimmer nicht aufräumt...
Ich sage nichts.
Legendär, das Spielhaus im Schweizer Fernsehen, mit dem Generationen von Kindern hierzulande inzwischen doch recht groß geworden sind. Vor allem natürlich mit Franz und René, Franz Hohler und René Kelly. René Kelly, selber Legende, gratuliert der anderen Legende jetzt zum Geburtstag.
Hallo? Ich sage nichts. Aber jetzt ausnahmsweise möchte ich doch etwas sagen. Lieber Franz, meine liebsten Glückwünsche für deinen Geburtstag. Und vielen, vielen Dank für alle schönen Momente, die wir erlebt haben beim Zusammenarbeit. Es war so schön, mit dir zu arbeiten. Ciao, ciao.
Was wäre das Leben ohne Freunde und ohne Freude? Und wenn man so konsequent Freude verbreitet und bereitet, wie Franz Hohler, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Freunde Schlange stehen und die Bewunderer auch heute an seinem 70. Geburtstag. Und auch Kabarettkollege und Freund Joachim Rittmeier, er nutzt jetzt die Gelegenheit und schickt ein paar Grüße über den Äther.
Ja, guten Morgen, Franz. Ich hoffe, du hörst das auch, aber... Am Geburtstag hat man ja den Telefondienst, darf man nicht allzu weit weggehen. Ja, du, ich gratuliere. Ich kann nur das, obwohl ich aus eigener Erfahrung weiss, dass ja, als Künstler vielleicht Gratulationen noch lieber hat nach einer Premiere. Aber ich wünsche dir einfach nur gut. Ein langes Leben muss man dir wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig wünschen, weil das besorgt vermutlich schon deine Gene. Ich nehme an, dein Vater ist sicher einer der ersten Gratulanten gewesen. Dein über 90-jähriger Vater, wo er telefoniert, hat ja sowieso viel. Ja, was, Erfolg ist jetzt auch nicht mehr das Allernotwendigste bei dir, sonst würde man dir auch nicht so öffentlich gratulieren dürfen. Vielleicht ein bisschen, vielleicht ein Schnuff. Möglichst viel Schnuff für vielleicht nochmal einen längeren Roman. Wie zum Beispiel Es klopft, den habe ich besonders gern gelesen. Und dann noch vielleicht Trittsicherheit wäre auch noch etwas. Das ist, wenn man so immer noch Alpinist wie der, ist das ja ein Begriff, der Ausdruck Trittsicherheit, aber auch für Auftritt. Ich weiss, trittst nicht mehr sehr oft, also ohne Blätter auf jeden Fall, auf. Aber gleich, das könnte man sich doch auch noch wünschen. Auch keine Vergesslichkeiten, so, dass das Sieb nicht immer weitmaschiger wird. Das ist ja etwas wie ein Arbeitsinstrumentsgedächtnis. Also einfach alles Gute. Oder man könnte sagen, ich wünsche einfach noch viel Lebensmügeli.
Feuerspeiende Drachen oder Einhörner, all diese fabelhaften Ausgeburten unserer Fantasie, die hat's so natürlich nie gegeben. Und doch sind sie da, begegnen uns überall. Ob der züngelnde Adler im Stadtwappen, ob der geflügelte Löwe in Venedig und. Eine neue Ausstellung im Landesmuseum in Zürich widmet sich jetzt diesen Tieren und Fabelwesen, zeigt ihre jahrtausendealte Geschichte mit vielen Exponaten und sie beleuchtet auch das Verhältnis von uns Menschen zu dieser Art Fabeltier. Unterhalten habe ich mich darüber mit Luca Tori, dem Kurator der Schau Animali, und ihn nach den Hintergründen der Ausstellung befragt.
Die Exponate, die in der Ausstellung zu sehen sind, beweisen, wie die Menschen ihre eigene Welt und der Art, wie sie denken, auf Tiere projizieren. Das heißt, die Menschen werden Tiere und auch Fabelwesen ihre eigene Eigenschaften zuschreiben.
Inwiefern passiert das jetzt zum Beispiel bei einem feuerspeienden Drachen? Inwiefern steht das für mich als Mensch?
Also im Sinn, dass in den Drache wird einfach das Böse, das Monströse komprimiert. Und so versucht der Mensch, sich von diesen bösen Kräften abzutrennen und zu sagen, es gehören mir nicht, sondern sie sind in der Tierwelt.
Wie zeigen Sie das in der Ausstellung?
Wir zeigen das aufgrund von hochkarätige Exponate, die aus der Sammlung des Zürcher Nationalmuseums kommen, aber auch aus anderen namhaften Museen Europas. Es gibt zum Beispiel, was Drachen anbelangt, schon Skulpturen aus Mittelalter, die der Erzengel Michael im Kampf mit den Drachen darstellen. Es gibt es auch Elfenbeinschnitzereien, die zum Beispiel Heilige Margareta immer wieder im Kampf mit einem Drachen darstellen.
Sind ja symbolstarke Kreaturen, die Sie da zeigen. Kreaturen, auch vor denen Menschen ja Angst hatten, eben feuerspeiende Drache oder eine Schlange, die sich da um den Hals legt. Sind diese Tiere tatsächlich alle immer böse? Oder ist das so ein Spiegel für das Böse im Menschen?
Ja, es ist eine Art Wahrnehmung von der Tiere. Eine falsche auch Wahrnehmung von der Tiere, im Sinn, dass zum Beispiel die Schlange, die meisten Schlange in Europa sind überhaupt nicht giftig. Trotzdem werden sie als lebensgefährlichen wahrgenommen. Und deswegen ist auch das Bild der Schlange normalerweise so negativ im Kunst- oder im Kunstgewerbe.
Hat sich das gewandelt über die Jahrhunderte?
Ja, es hat sich gewandelt. Es hängt wirklich von den verschiedenen Kulturen ab. Zum Beispiel die Schlangen waren in der römischen Zeit oft als Symbol von Wiedergeburt oder von der Unsterblichkeit dargestellt. Während im Christentum und schon in der Bibel sind sie eigentlich als verführerischen Kreaturen wahrgenommen. Und das ist der Grund, weil sie so häufig mit dem Teufel assoziiert sind.
Also diese Tiere sind ja eigentlich wie Hilfsmittel für den Menschen.
Ja, stimmt eigentlich. Sie helfen wirklich, also dem Mensch, sich von gewissen Ängsten zu befreien.
Und welches ist Ihr Lieblingsexponat? Was darf man nicht verfassen?
Es ist sehr schwierig zu sagen, weil ich habe eben alle Exponate ausgewählt und ich finde, dass die meisten eine extrem schöne Geschichte erzählen. Aber wenn ich es eine zitieren sollte, würde ich wahrscheinlich so einen Teppich aus Italien zitieren, aus der Sammlung von Palazzo Pitti. Es ist ein wunderschöner Teppich, der Louis XIV in Auftrag gegeben hat. Und es ist ein Triumph des Meeres. Alle Kreaturen des Meeres, also nicht nur reale Fische oder Krebs oder Schildkröte, aber auch Fabelwesen sind zur Ehre vom Neptun, der Meeresgott, vereint.
Und was ist besonders schön dran?
Es ist einfach ein hervorragendes Stück. Es ist Leinwand groß, 7 Meter bei 5 Meter, und man versteht, wie diese Teppiche mit der Malerei konkurrieren.
Sagt Luca Tori, Kurator der Ausstellung Animali, Tiere und Fabelwesen von der Antike bis in die Neuzeit. Ab heute im Landesmuseum in Zürich. Vor einigen Wochen haben Forscher vermeldet, ein Skelett, das unter einem britischen Parkplatz gefunden worden war, sei nun zweifelsfrei als jenes von König Richard III. Identifiziert worden, und zwar per DNA-Test. Sie haben vielleicht davon gehört, wir haben auch berichtet. Jetzt stehen die sterblichen Überreste eines weiteren Königs im Rampenlicht, und diesmal sind es die von Richard I. Eine neue Studie im Fachmagazin Scientific Reports wirft ein neues Licht auf eine sehr alte Geschichte. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber erzählt sie uns.
Richard I., genannt Löwenherz, König von England von 1189 bis zu seinem gewaltsamen Tod 1199, gilt vielen als eine der schillerndsten Personen des Hochmittelalters. Unzählige Sagen und Legenden ranken sich um ihn. So soll er im Besitz des Excalibur-Schwerts des König Arthus gewesen sein, das seinen Besitzern übermenschliche Kräfte verlieh. Ein Hüne war er, 1,86 Meter groß, ein allerdings nicht sehr erfolgreicher Kreuzritter, der Poesie zugetan und gleichzeitig ein Haudegen, der sich furchtlos bis zum Leichtsinn ins Kampfesgetümmel stürzte. So beschreiben ihn Historiker. Lionheart, un cœur de lion, ein Löwenherz eben. Und genau dieses, sein Herz, wurde im 19. Jahrhundert bei der Ausgrabung der Kathedrale Notre-Dame de Rouen in Frankreich entdeckt. Zu Richards Zeiten die Kommandozentrale der englischen Besatzer. Auf dem Deckel eines kleinen Bleikistchens stand «Hic jacet co Ricardi regis Anglorum», hier liegt das Herz von Richard, dem König Englands. Vom Herzen des Löwen war zur Zeit des Fundes allerdings nur noch braun-weißes Pulver übrig, der Zahn der Zeit hatte ganze Arbeit geleistet. Dass das Herz einzeln in einem Kistchen und nicht beim restlichen Leichnam begraben lag, hatten die Archäologen einer alten Tradition zu verdanken. Die Delecceratio corporis ist die Aufteilung einer Leiche, um Körper, Herz und Eingeweide getrennt bestatten zu können. Für den Transport mussten die einzelnen Körperteile einbalsamiert werden. Nun haben französische Forscher das Herz bzw. das übrig gebliebene Herzpulver einer umfassenden biomedizinischen Untersuchung unterzogen und können zeigen, Richards Herz war mit allerhand Mittelchen einbalsamiert worden, mit Quecksilber, Gänseblümchen und Minze, aber auch mit Myrrhe. Vielleicht, spekulieren die Forscher, war das mutige Herz des Richards nicht nur zu Transportzwecken einbalsamiert worden, sondern auch aus religiösen Gründen. Denn auch wenn Richard Löwenherz mutig war und seinen Kreuzzug gegen den Islam für die damalige Kirche vorbildlich angetreten hatte, er hatte auch einiges auf dem Kerbholz, auch aus kirchlicher Sicht. Tatsächlich hat ein Bischof ausgerechnet, dass Richard Löwenherz 33 Jahre im Fegefeuer würde schmoren müssen, bevor er seine letzte Reise in den Himmel würde antreten können. Um etwas schneller in den Himmel zu kommen, konnte nach seinem Tod durch einen feindlichen Pfeil ein wenig Myrrhe und anderes biblisch inspiriertes Gewürz ums Löwenherz nicht schaden.
Manchmal, da ist die Wirklichkeit stärker als jede Fiktion. Zum Beispiel Lyon im Jahr 2009. Ein junger Mann geht in einen Supermarkt, er greift sich aus dem Regal eine Bierdose, öffnet sie und dann beginnt ein Drama, das jetzt in Buchform verarbeitet erscheint. Heini Vogler mit dem Buchtipp und dem schier unglaublichen Fortgang der Geschichte.
Die 4 Supermarktwachleute führen den Biertrinker ab. Sie bezichtigen ihn des Diebstahls und sie beginnen in einem Hinterhof auf ihn einzuschlagen. So rabiat, dass der junge Mann, der noch nicht einmal richtig gestohlen hat, er hätte ja das Bier theoretisch immer noch ordentlich bezahlen können, bald stirbt. Der Franzose Laurent Mauvignier erzählt diesen unerhörten, authentischen Vorgang sehr eindringlich. Und zwar beginnt er mit dem Tod des Opfers und erwickelt dann die Vorgeschichte ab. Die Empörung entlädt sich in einem einzigen langen Satz, und zwar aus unterschiedlichen Perspektiven, die aber nicht völlig eindeutig einer Person zuweisbar sind. Am deutlichsten ist die Stimme eines Bruders des Opfers herauszuhören. Der lange Satz umkreist die Kardinal- und Titelfrage, was ist ein Leben wert? Der Anlass ist so nichtig, denn, heißt es an einer Stelle, er wollte einfach ein Bier und er weiß nicht, wieso er die Dose aufmachte und auftrank, ohne sich zu verstecken. In Form von ätzenden Gedankenblitzen geht dem wehrlosen Opfer, solange es noch denken kann, durch den Kopf, was unüberbietbar Nichtiges vorgefallen ist. Angesichts der Übermacht seiner Peiniger kann sich der Malträtierte nicht mehr wehren. Der Dosentrinker wird exekutiert, ohne Richter, ohne Urteil. Der letzte Gedanke des Todgeweihten ist beschämend schlicht. Ich beklage mich also über nichts, nur dass ich zu schnell in den Tod geglitten bin. An der Schwelle zum Tod haucht eine innere Stimme dem Sterbenden nur noch zu: Nicht jetzt, nicht jetzt, nicht so, nicht jetzt. So endet dieser lange Satz, der wie eine Inschrift über dem Grab eines namenlosen Ermordeten steht und für den alles Mitgefühl der Welt zu spät kommt. Die letzten Worte des zu Tode Gepeinigten hallen nach und das allerletzte Zeichen, ein Gedankenstrich, ist wie ein stummer Aufschrei gegen die Absurdität eines Mordes aus nichtigstem Anlass, einer nicht ganz rechtmäßig getrunkenen Dose Bier. Der Autor dieser kompakten Erzählung heißt Laurent Mauvignier. Der Titel dieses Buches lautet »Was ist dein Leben wert?« aus dem Französischen von Annette Lallemand. Das Buch ist im Programm des Deutschen Taschenbuchverlags.
In über 180 Ländern, unter anderem in der Schweiz, beginnt heute der Weltgebetstag. Er ist der größte ökumenische Anlass der Welt. In diesem Jahr steht das Schicksal von Migrantinnen und Migranten im Zentrum. Texte, Liturgie und Lieder kommen jeweils aus einem anderen Land, diesmal aus Frankreich. Das Besondere an diesem Weltgebetstag ist seine üppige musikalische Ausstattung. Die Französinnen haben mit ihrer Liturgie nämlich auch eine Musik-CD in alle Welt verschickt. Jahrzehntelang hat die Mauer in Berlin eine radikale Grenze zwischen dem Westen und dem Osten gezogen. Heute sind im wiedervereinigten Berlin nur noch wenige Mauerüberreste zu besichtigen. Eine kleine Ausnahme ist die sogenannte East Side Gallery. Kurz nach dem Mauerfall bemalten dort Künstler den Betonwall auf einer Länge von 1,3 Kilometern. Nun hat gestern der seit langem befürchtete Abriss von Teilen dieser Mauer begonnen. Gegen den Abriss wehren sich eine Bürgerinitiative und Künstler. Sie fordern von der Berliner Politik, sich zum Erhalt der East Side Gallery zu bekennen. Seit 10 Jahren wird in der Schweiz die Kulturlegi von der Hilfsorganisation Caritas angeboten und wird von gut 45.000 Personen gebraucht. Die Kulturlegi ermöglicht armen Personen, kulturelle Veranstaltungen mit einer Ermäßigung von bis zu 70% zu besuchen. Gemäß einer Mitteilung von Caritas Schweiz werden die Angebote in den nächsten 3 Jahren stark ausgeweitet. Bis zu 100.000 Personen sollen die Kulturlegi benutzen. Heute akzeptieren schweizweit über 1300 private und öffentliche Veranstalter die Kulturlegi.
Die wirtschaftliche Situation in Griechenland, die hat uns, die hat natürlich auch die Journalisten monatelang beschäftigt. Insgesamt hat die sogenannte Troika über 180 Milliarden Euro in Hilfspaketen zur Verfügung gestellt. Griechenland ist unterdessen aus den Nachrichten so gut wie verschwunden. David Vogel, wie geht es den Leuten dort?
Ja, darauf kann man eine ganz einfache Antwort geben: nicht gut. In Athen ist es sehr ruhig geworden um den Syntagmaplatz. Nirgendwo sind wütende Demonstranten zu sehen, höchstens eine Handvoll Touristen, die das Parlament fotografieren. Es herrscht kaum Verkehr, kein Stau, kein Hupen, kein Smog. Noch nie, sagen die Menschen, sei die Luft in Athen so sauber gewesen. Die Autorin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Melanie Mühl, ist durch Griechenland gereist und stellt fest, das Land geht unter. Aber während sich in den griechischen Städten Solidarität regt, zeigt sich auf dem Land ein bisher unbekannter Egoismus. Melanie Mühl besucht zum Beispiel in einem Athener Vorort eine ehemalige Luftwaffenbasis. Auf dem Gelände haben Ärzte ein Gesundheitszentrum eröffnet, in dem Menschen ohne Krankenversicherung kostenlos behandelt werden. Eigentlich war es als provisorische Einrichtung gedacht, als Hilfe in der Not, bis der Staat seiner Aufgabe wieder gerecht wird und die Lücke in der Gesundheitsversorgung schließt. Nur das Provisorium ist zur Dauereinrichtung geworden. Eine Parallelwelt sei hier entstanden, schreibt die Autorin, in der der Staat keine Rolle mehr spielt. Es sei die solidarische Selbstorganisation, die die Menschen am Leben hält, Aber anders präsentiert sich die Situation auf dem Land. Dort, in Tolo, einem Postkartenfischerdorf im Osten der Peloponnes, lebten bisher die Menschen vom Fischfang. Vor der Krise, erzählen die Männer, seien sie knapp 50 Fischer gewesen im Dorf. Jetzt sind sie weit mehr als 100. Aber das Meer gibt für diesen Ansturm an Fischern nicht genug her. Der Konkurrenzkampf wird größer, der Egoismus auch. Egal, mit wem die Autorin spricht, die Menschen in Griechenland wirken insgesamt frustriert, verunsichert, erschöpft.
Nachzulesen in der FAZ. Unter der Überschrift »Der gläserne Bürger« sinniert der Tagesanzeiger heute über das Wohnen mit großen Fenstern.
Ja, Wohnen mit großen Fenstern ist sozusagen zum Standard geworden. Der Tagesanzeiger sieht das auf dem Immobilienportal Homegate bestätigt. 70% der ausgeschriebenen Wohnungen mit Baujahr 2010 oder neuer haben raumhohe Fenster. Flaneure, die in der Nacht gerne beobachten, was in hell erleuchteten Zimmern passiert, haben also freie Sicht. Zumal die Privatsphäre immer häufiger nicht durch Vorhänge und Storen geschützt ist. Doch was man sieht, ist meistens alltäglich und das, was man von sich selber kennt. Im Artikel meint ein Architekturexperte, dass das offene Wohnen ein typisches Phänomen unserer Zeit sei. Ähnlich wie die Menschen sich auf sozialen Netzwerken offenbaren, tun sie dies mit ihren einsichtigen Wohnungen. Allerdings, mit diesem Trend wird es wohl bald vorbei sein. Aktuell entstehen wieder kleinere Wohnungen, weil der Stadtraum enger wird. Die kleineren Neubauwohnungen erhalten wieder kleinere Fenster und damit sinkt auch die Möglichkeit der Selbstdarstellung.
Sekunden Wissen.
Seltsame Wesen, halb Mensch, halb Tier, einen veritablen Zoo der Absonderlichkeiten zeigt ab heute das Landesmuseum in Zürich. Wir haben es eben schon kurz angesprochen. Animali heißt die neue Schau über Tiere und Fabelwesen. Eines, das unsere Fantasie besonders beflügelt, ist die Sirene. Hanna Wick taucht in ihre Geschichte ein.
Sirenen sind der perfekte Märchenstoff. Sie sind nicht nur schön, sie singen auch schön. Und zwar so schön, dass Seefahrer ihnen überall hin folgen, bis in den Tod. Das Märchen von Verlockung und Verderben wird auch heute noch gerne erzählt, zum Beispiel bei Harry Potter oder im Seeräuberfilm Fluch der Karibik. Das große Vorbild ist die Odyssee von Homer. Odysseus und seine Männer müssen auf dem Heimweg von Troja an der Insel der Sirenen vorbei. Da stopft Odysseus seiner ganzen Mannschaft Wachs in die Ohren. Er selber aber lässt sich an den Mast fesseln, denn er will sich den Gesang der Sirenen auf keinen Fall entgehen lassen. Wie die Sirenen genau aussehen, dazu sagt Homer nichts. Von künstlerischen Darstellungen aus der Antike wissen wir aber, dass man sich die Sirenen damals als Mischung aus Menschen und Vögeln vorgestellt hat. Im Mittelalter nehmen die Sirenen dann die Gestalt von Frauen mit Fischschwanz an. Sie werden zu Meerjungfrauen. Immer wieder erzählen Seeleute, sie hätten echte Sirenen gesehen, zum Beispiel Christoph Kolumbus, der in der Karibik solche Geschöpfe beobachtet haben will. Tatsächlich leben in den seichten Gewässern der Karibik Sirenen. Diese Sirenen sind allerdings keine Märchenfiguren, sondern unförmige graue Tiere. Sirene ist nämlich der biologische Name der Seekuh. Und die hat in der Tat einen Fischschwanz, aber keinen menschlichen Kopf. Wieso diese Tiere immer wieder für Meerjungfrauen gehalten worden sind, das ist Forschern bis heute schleierhaft. Zumal Seekühe nicht singen wie Sirenen, sondern eher quietschen. Wer eine Seekuh für eine Sirene hält, der muss also schon ziemlich benebelt sein. Oder er möchte einfach eine gute Geschichte erzählen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.